Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Wir erleben ein Duell im Viertelfinale der US Open. Svetlana Pironkova gegen Serena Williams. Dazu hat zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, schon Alex de Minaur die Runde der letzten acht erreicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Zwischenausgabe von unserem Breakfast at Flushing hier auf meinsportpodcast.de von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir machen das so, wir haben alle zwei Tage haben wir unser reguläres Daily und dann versuchen wir immer noch zwischendurch was mit reinzubringen. Jetzt ist es hier 11 Uhr Ortszeit in Deutschland und jetzt können wir mal über drei Matches sprechen, die heute stattgefunden haben. Danach spreche ich dann noch mit dem Lukas Zara über das Match von Dominic Thiem gegen Felix Auger-Aliassime und am Ende werde ich alle Matches, die noch gelaufen sind, im Kurzdurchlauf zusammenfassen. Wenn da irgendwas komisches beziehungsweise berichtenswertes gelaufen ist, dann werden wir in unserem Daily morgen darüber ganz sicher noch sprechen. Wir haben zwei Matches erlebt bei den Damen heute, unter anderem eine Neuauflage eines Matches von vorletzter Woche zwischen Serena Williams und Maria Sakkari. Serena Williams hat vor zwei Wochen verloren. Nachdem sie den ersten Satz mit 7 zu 5 damals gewonnen hatte, hat sie den zweiten Satz mit 6 zu 7 verloren und den dritten verlor sie dann mit 1 zu 6. Eine am Ende mit ihrer, also sie war am Ende mit ihren Kräften. Und sie hat hinterher ein sehr, sehr schönes Gleichnis gebracht. Sie hat gesagt, diese Spiele nicht zuzumachen, hat sie gesagt, it's like dating a guy that you know sucks. That's literally what I keep doing out here. It's like I have got to get rid of this guy. It just makes no sense. It's frustrating. Sie hat diese Spiele nicht zu Ende bekommen, diese Dreisatzmatches. Das haben wir vorher dann auch schon in Lexington gesehen. Das haben wir gesehen, seitdem wir aus der Corona-Pause wiedergekommen sind. Jetzt hat sie es besser gemacht. Sie hat dieses Match gewonnen gegen Maria Sakkari und sie hat das Match ja nach großer Willensleistung gewonnen. 6 zu 7, 6 zu 3 heißt es am Ende für Serena Williams, die im zweiten Satz auch schon drauf und dran war, dieses Match vielleicht entscheiden zu können. Aber Maria Sakkari hat das dann durchgezogen. Es war ein tolles Match, das konnte man sich sehr, sehr gut angucken. Aber für Serena Williams war das dann auch ein Sieg des Willens.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen wie in der vorherigen Runde. Da hatte sie ja das durchaus auch erwähnenswerte Match gegen Sloane Stephens, was sie dann nach komischem ersten Satz noch umgedreht hat in den Sätzen 2 und 3. Und hier war der Verlauf eben wirklich sehr ähnlich wie in Cincinnati. Einer der Gründe, warum das Match so ansprechend auch war oder natürlich auch so interessant war von der Storyline, die sich da entwickelt hat. Und dass sie das dieses Mal umgedreht hat oder dass sie, sagen wir, nicht in dieselbe Falle getappt ist, das ist natürlich auch eine der Sachen, die Serenas Karriere so spannend macht. Und was wir heute gesehen haben, das haben wir, ach, keine Ahnung, dutzende Male, hunderte Male vielleicht mittlerweile gesehen, diese Matches, die irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder laufen, wo sie dann aber in der Lage ist, eine absolute Energieleistung über 4, 5, 6, 7 Spiele zu bringen und so ein Match dann noch an sich zu ziehen. Denn auch dieses Match sah aus, als wenn es Anfang des dritten Satzes gegen sie kippen könnte. Denn Sakkari, müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, aber die hat auf hohem Niveau gespielt und Serena, ja, sah eine Zeit lang wie die zweitbeste Spielerin aus und als ihr Sakkari eine ganz kleine Öffnung gegeben hat, da ist Serena wirklich durch die Tür getreten als sein Saloon und das war mal wieder extrem beeindruckend.
Es war beeindruckend. In der im ersten Satz konnte Serena Williams einen Break, transportieren bis zum 6 zu 3. Was ich da beeindruckend fand bei Serena, sie konnte die langen Rallyes mitgehen. Etwas, was ihr dann auch in den letzten Wochen so ein bisschen Probleme bereitet hat. Sie wollte immer schnell den Punkt machen Und sie hat dieses Mal aber die Rallyes ist sie mitgegangen. Und Maria Sakkari hat im zweiten Satz aber nicht aufgegeben und hat nie den Kopf hängen lassen und hat sich immer wieder reingebissen in dieses Match. Und das war etwas, was mich auch sehr beeindruckt hat. Der zweite Satz war vielleicht der beste von diesen drei Sätzen. Das war von beiden auf hohem Niveau geführt. Und bei Serena hat man wieder den Druck gemerkt, weil als sie zwischendurch dann ja auch Satzbälle abgewehrt hat von Maria Sakkari, da musste sie dann ihrem Stress dann auch Luft machen und hat dann laut geschrien. Und dieser Tiebreak war dann auch nochmal eine ganz enge Geschichte. Und Maria Sakkari konnte ihre Satzbälle einfach nicht verwerten. Das hat sie dann irgendwann geschafft zum 8-6. Und da habe ich gedacht, oh, ob das nicht vielleicht wieder in die genau gleiche Richtung geht wie vor zwei Wochen, als sie in Cincinnati-New York aufeinander getroffen sind. Aber wie Serena sich das dann wieder geholt hat im dritten Satz und wie Serena dort wieder gekommen ist, das fand ich bemerkenswert. Und sie hat, das war eine klasse Leistung von ihr. Und das ist eine Leistung, sie hat sogar mit Break zurückgelegen im dritten Satz. Und dass sie das dann noch so gedreht hat und dass sie das durchgezogen hat und am Ende wirklich so durchgezogen hat, davor ziehe ich den Hut.
Ja, und wer weiß, vielleicht wäre es bei einem Nicht-Grand-Slam-Turnier noch gegen sie gelaufen. Aber hier hat sie dann eben doch gezeigt, dass sie die Grand-Slam-Königin ist. Und wir dürfen nicht vergessen, ja, sie läuft jetzt seit einigen Jahren dem 24. Grand-Slam-Titel hinterher. Aber sie hat es in drei Finals geschafft, seitdem sie aus der Schwangerschaftspause zurückgekommen ist. Also sie hat keine großen Enttäuschungen geliefert. Sie hat es einfach nicht geschafft, in den ganz entscheidenden Matches die dann über die Ziellinie zu bringen oder teilweise sogar richtig kompetitiv zu machen. Aber hier ist sie auf Sakkari getroffen, bei der wir wahrscheinlich mittlerweile feststellen können, die ist ein unangenehmes Matchup für Serena. Die ist in der Lage, vor allem würde ich sagen, Crosscourt mit der Rückhand sehr viel Tempo mit Serena mitzugehen. Hat sie da auch immer wieder in den Ballwechseln drin gehabt. Aber Serena hat dann erkannt, okay, ich muss auf die Vorhand von Sakkari drauf. Und da hat sie ja dann auch die entscheidenden Fehler rausbekommen. Und hätte Serena heute etwas besser aufgeschlagen, wäre das Match unter Umständen so in ihre Richtung schon früher abgebogen. Aber wir müssen in dem Zusammenhang noch was feststellen. Und das, glaube ich, übersieht man bei Sakkari manchmal. Sie ist eine sehr gute Aufschlägerin. Sie hat heute am Ende, wenn auch nur leicht, mehr, aber sie hat mehr Punkte hinter dem ersten Aufschlag gewonnen als Serena Williams. Und sie hat mehr erste Aufschläge reinbekommen. Und das hat ihr dann eben erlaubt, dieses Grundlinienspiel gegen Serena aufzuziehen mit der Sicherheit, hey, ich gewinne hinter meinem ersten Aufschlag, der heute zu 60% kommt, 73% meiner ersten Aufschläge, schaffen bei weitem auch nicht alle gegen Serena, aber am Ende ist Sakkari dann so ein bisschen über ihren zweiten Aufschlag gestolpert, der war bei Serena wesentlich besser und trotzdem kann sie am Ende sagen, hey, ich war fast auf Augenhöhe mit Serena Williams, aber Serena Williams hat all die Grand Slam Turniere nicht nur gewonnen, weil sie technisch herausragend ist oder eine fantastische Athletin, sondern weil sie unglaublich nervenstark über ihre Karriere gewesen ist.
Serena Williams gewinnt also dieses Match mit 6-3, 6-7, 6-3 und steht im Viertelfinale. Und dort trifft sie in einem Mütterduell auf Svetlana Pironkova. Und das müssen wir tatsächlich dann auch mal herausstellen. Serena Williams ist vor 3 Jahren Mutter geworden. Damals hatte sie ja noch schwanger die Australian Open gewonnen. Und vor 3 Jahren hat auch Svetlana Pironkova ihre Karriere unterbrochen. Bis zu dieser Woche hat sie ihre Karriere unterbrochen, hat ihr erstes Turnier hier wieder gespielt. Und was Svetlana Pironkova hier abzieht bei diesen US Open, das ist nicht weniger als bewundernswert. Sicherlich kommen mir die schnellen Plätze entgegen bei den US Open, aber man soll sich nicht dafür entschuldigen, wenn einem ein Platz liegt, beziehungsweise die Umgebung liegt. Pironkova zieht hier gnadenlos durch. 6-4, 6-7, 6-3 gegen Alize Cornet, wo sie im zweiten Satz schon aufs Match aufschlug und wo sie Möglichkeiten hatte, mehrfach dieses Match auszuservieren, wo sie am Ende des zweiten Satzes auch müde aussah, hat sie das im dritten Satz durchgezogen. Und sie steht jetzt im Viertelfinale. Sie hat keine gute Bilanz gegen Serena Williams. 4-mal haben die beiden gegeneinander gespielt, das erste Mal 2007. Und das ist 13 Jahre her und sie hat keine gute Bilanz gegen Serena Williams. Vielleicht wird sie überpowert von Serena Williams. Aber wenn wir gestern die doofe Geschichte rund um Novak Djokovic erlebt haben, das ist die richtig gute Geschichte hier im Damenturnier. Und dass Svetlana Pironkova bei ihrem ersten Turnier nach dem Comeback wieder ins Viertelfinale kommt, ist einfach schlicht bewundernswert.
Ja, und es war ein unterhaltsames Match. Vor allem, wenn man Alize Cornet für eine unterhaltsame Spielerin hält, was ich jetzt persönlich auch abseits ihrer Aufführung finde. Sie holt häufig aus Spielerinnen, die nicht zur absoluten Weltklasse gehören oder zur absoluten Spitzenklasse des Damen-Tennis gehören, erstaunliche Leistungen raus. So jetzt eben auch gegen Pironkova. und Bironkova hat nervlich ein bisschen gewackelt, gerade Ende des zweiten Satzes, hat zweimal aufs Match dort aufgeschlagen und hat auf einmal ganz viele Sicherheitsbälle auf der Vorhand reingeschoben und das war ja ein bisschen schade, nachdem sie vorher natürlich mit ihrer fantastischen Rückhand ja so viele Winner geschlagen hat und da waren wirklich einige Knaller dabei, wo sie in der Lage war, das technisch super sauber zu lösen. Die Vorhand, bisschen wackeligerer Schlag hier, da ist sie dann eben immer mal wieder auf den Slice gegangen, Ende des zweiten Satzes als eng wurde. Beim dritten Satz, da hat sie dann nochmal so 3-4 Spiele am Stück gehabt, wo sie die Leistung gezeigt hat, die sie hier in den anderthalb Wochen ausgezeichnet hat von New York und das ist eben wirklich absolute Weltklasse auf der Rückhand. Da umläuft sie häufig ihre Vorhand, um mit der Rückhand zu dominieren. Und da kann sie den Ball unglaublich flach machen, kann erstaunliche Winkel gehen, aber eben auch die Linie entlang. Und mit der Vorhand, ja, wenn sie die Öffnung bekommt, schiebt sie den Ball zumindest sicher hinein. Ihr Problem, und das wird wahrscheinlich auch das Problem gegen Serena sein, ist, dass der zweite Aufschlag doch zu angreifbar ist. Sie hat heute nur 39% der Punkt hinterm zweiten gewonnen, das müsste wahrscheinlich gegen Serena bei 50 stehen, damit sie eine Chance hat. Aber auch so dürfte sie dafür sorgen, dass wir zumindest ein unterhaltsames Match erleben.
Es ist so, ja, sie drückt ihre Gegnerin nicht weg. Du hast es gesagt, sie hat eine fantastische Rückhand, aber die Vorhand ist halt eine, die eher nur reingeschoben wird und die eher defensiv dann auch platziert ist. Sie drückt keine Spielerinnen mit ihrer Präsenz weg oder dass sie sagt, dass sie komplette überpowern oder so. Aber ich finde, sie hat ein unglaublich variables Spiel und ihr kommt halt dieser flache Ballabsprung dann entgegen. Ihr kommt es entgegen, dass dieser Platz sehr, sehr schnell wird, dass die Bälle sehr schnell werden und führt sie zu ihrem ganz großen Vorteil hier aus und das führt sie Weltklasse aus. Und damit hätte ich niemals gerechnet, dass sie in dem ersten Turnier gleich hier wieder das Viertelfinale erreicht und sie hat gute Gegnerinnen geschlagen. Garbiñe Muguruza, Donna Vekic, jetzt Alize Cornet, die wirklich gut drauf war hier und die wirklich bis zum letzten Ball gekämpft hat. Und sie steht jetzt im Viertelfinale. Das ist eine Riesengeschichte gegen Serena Williams.
Ja, und ich denke, auch sie hat es nicht kommen sehen. Ich meine, wie hätte sie es kommen sehen sollen? Sie hatte ja noch weniger Vorbereitung als alle anderen nach dieser langen Corona-Pause. Und sie wird sich vielleicht insgeheim schon gefreut haben, als sie dann anfing zu trainieren in New York und merkte, hey, der Belag kommt mir unter Umständen wirklich entgegen. Und das Turnier, was sie ja einst auf, oder vielleicht auch das größte Turnier, was sie einst auf Hardcourt gewann, war ja dieses in Sydney damals. Ja. Boah, müsste so vor 6-7 Jahren gewesen sein. Da hat sich der Belag ähnlich gespielt. Da ist er kaum hochgekommen, der Ballabsprung. Sie war in der Lage, da dann wirklich fast so ein bisschen so ein Jojo-Tennis zu spielen gegen auch damals sehr gute Gegnerinnen. Und das war heute auch gegen Cornet der Fall. Und das Interessante war ja bei Cornet, sie hat immer wieder versucht, hohe Bälle einzustreuen, sei es mit Topspin, sei es sogar leichte Mondbälle. Aber Pironkova hat die sich eigentlich fast alle relativ sicher vom Himmel runtergefischt. Und ja, ihr wird es wahrscheinlich am Ende an einer sicheren Vorhand fehlen, um Serena wirklich in Gefahr zu bringen. Das ist ein schlechtes Matchup für sie. Aber selbst wenn sie da rausgeht und irgendwie 5, 6, 7 Spiele gewinnt, dann glaube ich, kann sie sehr zufrieden sein und sie wird, denke ich mal, eine Night Session bekommen in 2 Tagen.
Das angesprochene Turnier in Sydney war vor 6 Jahren, 2014, und damals ist sie durch die Qualifikation gekommen und hat das am Ende gewonnen und hat mit diesem Platz halt ja Frieden geschlossen und hat den für sich genutzt. Das ist Svetlana Pironkova, die jetzt gegen Serena Williams gewonnen hat. Die anderen beiden Matches, die gibt's nachher im Schnelldurchlauf, und wenn da wirklich Überragendes passiert, werden wir das morgen in unserem Daily ansprechen. Wir haben noch ein Herrenmatch, über das wir sprechen können, nämlich das Match von Alex de Minaur und Vasek Pospisil. Da hat es ein bemerkenswertes Ergebnis gegeben, weil Alex de Minaur hat im ersten Satz im Tiebreak mit 2-6 zurückgelegen, hat die nächsten 6 Punkte gemacht und dann gab es kein Zurück mehr für Alex de Minaur, der mit 7-6, 6-3, 6-2 gewonnen hat. Der erste Satz hat unglaublich viel Spaß gemacht. Beide haben sehr variabel gespielt. Alex de Minaur, den musst du ja erstmal kaputt laufen lassen, bevor du in irgendeiner Weise die Punkte leicht machen kannst. Alex de Minaur ist so unglaublich schnell, ist so unglaublich wendig, ist so gut auf den Beinen und bringt alles zurück. Und Vasek Pospisil hat es versucht, sehr häufig am Netz alles abzuschließen. Aber als das dann de Minaur dann für sich entdeckt hatte, beziehungsweise das entschlüsselt hatte, da gab es dann kein Zurück für ihn. Vasek Pospisil ist so ein bisschen eingeknickt. De Minaur gewinnt mit 7-6, 6-3, 6-2 und steht erstmals im Viertelfinale eines Grand Slam Turniers. Und das war sehr verdient, wenn er sich doch nur diesen Schnörres abrasieren würde. Wenn ich diese Stilkritik mal äußern darf.
Ich glaube, die darfst du wahrscheinlich von den allermeisten Leuten unterschrieben äußern. Vor allem, den gab es ja schon in einigen Varianten und jetzt auch schon über längere Zeit, aber er scheint in irgendeiner Form Gefallen dran zu haben. Vielleicht hat er sich bei Jordan Thompson was abgeguckt, ich weiß es nicht. Ja. Was wir hier herausstreichen müssen, es war eine herausragende Return-Leistung wirklich in den Sätzen 2 und 3. Und wenn wir uns dann mal anschauen, er hat am Ende 44% der Return-Punkte gegen Pospisil gewonnen. Pospisil ist ein wirklich guter Aufschläger. Pospisil hat 27% der Return-Punkte gegen Dimenon gewonnen. Denn das unterschätzt man manchmal auch bei Dimenon. Der hat einen guten ersten Aufschlag. Nicht herausragend, aber einen guten ersten Aufschlag. Und wenn er über den ersten dominieren kann oder wenn er sich da die schnellen Punkte quasi ermöglicht, dann kann er auch solche Matches gewinnen. Und trotzdem bleibt natürlich die Frage, was wäre passiert, wenn er den Tiebreak des ersten Satzes verloren hätte? Wäre das Match trotzdem unausweichlich in seine Richtung gekippt? Oder hätte Pospisil da dann mehr Selbstvertrauen gefunden? Das schien mir dann doch weg zu sein. Vor allem, als er dann merkte, wie Dimenor immer und immer wieder in die Returns reingegangen ist. Und das muss ja für jemanden wie Pospisil, der sein Spiel schon um den Aufschlag aufbaut, sehr frustriert sein. Und das Erstaunliche an der ganzen Geschichte ist ja, wir öffnen das Draw immer weiter und zwar allem für junge Spieler. Ich meine, jetzt ist wirklich nur noch Carreño Busta dabei, der schon etwas älter quasi den Tennisregeln folgend ist. Und mit Dimenor haben wir quasi die nächsten Next-Gen-Spieler drin. Also bald haben wir hier die Next-Gen-Mailand-Turnier in New York.
Es sind wirklich sehr, sehr viele junge Namen. Der einzige, der noch über 30 war, beziehungsweise der älteste war bis gestern, Novak Djokovic, der mit 33 Jahren der einzige über 30 war. Und jetzt sind es wirklich ein Turnier der jungen Spieler. Und das wollten wir dann ja immer erleben. Alex de Minaur ist sehr jung noch und gehört zu den ganz Jungen, die hier bei diesem Turnier sind. Da ist Alexander Zverev schon fast bei den Erfahrenen zu finden, wenn er nicht gegen Borna Coric spielen würde, der noch ein bisschen älter, ein paar Monate älter ist als er selber. Alex de Minaur trifft jetzt auf Dominic Thiem. Über das Spiel mit Dominic Thiem spreche ich gleich. Von Dominic Thiem spreche ich gleich mit Lukas Zara. Aber de Minaur gegen Thiem, da muss de Minaur auch noch mal eine ganz, ganze Menge laufen.
Ja, und ich glaube, wenn er nicht auf Thiem treffen würde, hätte er eine ganz gute Chance hier oder hätte er wahrscheinlich wirklich eine gute Chance im Turnier noch einen Schritt weiter zu gehen, unter Umständen sogar zwei Schritte. Aber ich sehe es im Moment einfach nicht gegen Thiem. Thiem wird ihm wenig Möglichkeiten geben, ihn auszukontern. Thiem wird wahrscheinlich wieder ein gutes Stück hinter der Grundlinie stehen, wird so viel Power haben, dass de Minaur zwar versuchen wird, ihn quasi auszukontern oder die Power von Thiem zu nutzen, aber ich sehe nicht, wie er häufig genug die Winkel wird finden können gegen Thiem, um den dann zu besiegen. Kann er seinen herausragenden Tag wieder bei Aufschlag und Return hat und das Match eng machen kann, aber Thiem, fürchte ich, aus der Sicht von de Minaur könnte hier sein schlechtestes Matchup sein von den noch verbliebenen Spielern im Turnier.
Die Befürchtung teile ich mit dir, weil Dominic Thiem hat hier nämlich hervorragend gespielt gegen Felix Auger-Aliassime. Über das Spiel von Dominic Thiem spreche ich gleich mit Lukas Zara vom Standard aus Österreich. Den haben wir schon mal gehabt hier in diesem Podcast und er ist der Österreich-Experte, er ist der Dominic Thiem-Experte und mit dem spreche ich gleich. Danach, wie gesagt, die anderen Matches im Schnelldurchlauf und morgen gibt es das ganz reguläre Daily. Morgen so gegen 20 Uhr, beziehungsweise heute, wenn ihr es hört, so gegen 20 Uhr spielt Alexander Zverev in seinem Viertelfinale gegen Borna Coric. Dein Tipp?
Coric in 5, obwohl das wahrscheinlich unrealistisch ist, nachdem Coric schon so viele Matches gespielt hat, aber im Endeffekt halte ich das wirklich für eine ziemliche 50-50 Geschichte.
Wenn es in den fünften Satz geht, dann werde ich Zverev bevorzugen.
Ja, warten wir ab. Es ist auf jeden Fall ein Tag, der uns interessante Matches bringen wird.
Absolut. Das war's für heute mit Philipp Joubert. Wie gesagt, wir sprechen uns gleich nochmal wieder und dann habe ich Lukas Zara hier allzu Gast und der mit dem spreche ich über das Match von Dominic Thiem, der gegen Felix Auger-Aliassime fast gar nichts hat anbrennen lassen. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de, Chip in Charge und unserem Breakfast at Flushing.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir haben es eben schon angekündigt. Dominic Thiem hat mit einer über weite Strecken wirklich überragenden Leistung das Viertelfinale bei den US Open erreicht. Er besiegt Félix Auger-Aliassime mit 7:6, 6:1 und 6:1. Und über das Match und über die Chancen von Dominic Thiem jetzt im weiteren Verlauf dieses Turniers spreche ich jetzt mit dem Journalisten vom Standard, mit Lukas Zara, der häufiger bei uns zu Gast ist. Hallo Lukas.
Hallo Andreas.
Mir geht das noch nicht so richtig über die Lippen hier, der Journalist vom Standard. Das muss ich noch ein bisschen lernen.
Ja, ist noch nicht so lang, aber ja, das kriegen wir auch noch hin.
Bevor wir über das Match von Dominic Thiem sprechen, ich muss noch einmal darauf zu sprechen kommen, auf die Szene vorgestern mit Novak Djokovic, mit der Disqualifikation. Hast du das live gesehen?
Ja, das habe ich live gesehen. Meine Freundin war gerade auf dem Weg ins Bett und ich habe ihr gesagt, sie muss sich das jetzt mal anschauen und sie hat es auch nicht glauben können. Also wir sind dann beide mit offenem Mund vor dem Fernseher gesessen und ja, also aus meiner Sicht, ja, einfach, es ist natürlich schon alles gesagt, aber einfach unglaublich, ja, auch peinliche Situation, natürlich unbeabsichtigt, aber ja, am Ende ist es einfach unglaublich peinlich, ja, und ja, einfach unglaublich schade und ein Wahnsinn, diese Aktion. Ja.
Haben sich die österreichischen Tennisfans, vor allen Dingen die Dominic Thiem-Fans, seitdem so ein bisschen aufrechter im Sessel hingesetzt?
Ja, vermutlich. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber natürlich, ja. Also weil bei allen anderen Gegnern, die jetzt, bei allen anderen Spielern, die jetzt noch im Turnier sind, denkt man sich, okay, das ist zumindest 50-50, ja, von den Chancen her für Thiem. Bei Djokovic wäre er vielleicht Außenseiter. Ja. Aber ja, das ist eben jetzt nicht der Fall. Und jetzt schauen wir mal, wie weit es geht.
Ich habe schon gesagt, alle Spieler, die noch im Wettbewerb waren, haben in der Nacht von vorgestern auf gestern schlecht geschlafen, weil sie gedacht haben, wow, was ist das für eine Chance jetzt, die ich hier habe. Ja. Es ist, das Turnier ist so offen wie kaum eins. Und jetzt ist vielleicht der große Favorit Dominic Thiem. Der ist an 2 gesetzt, er ist der Höchstgesetzte. Er hat schon Finals erreicht bei Grand-Slam-Turnieren. Er ist der Erfahrenste, er ist einer der Ältesten, die noch im Turnier verblieben sind. Und er hat im Achtelfinale eine erstaunliche Leistung gebracht gegen Félix Auger-Aliassime, der bislang wirklich so super gespielt hatte gegen Andy Murray, hat nichts anbrennen lassen, gegen Corentin Moutet nichts anbrennen hat lassen, hatte ab dem zweiten Satz keine Chance mehr gegen Thiem. 7:6, 6:1, 6:1. Thiem brauchte einen Satz, um sich auf dieses Spiel von Auger-Aliassime einzustellen. Und dann hatte ich das Gefühl, hat die Sicherheit von Thiem die Oberhand gewonnen. Félix Auger-Aliassime hat so tolle Schläge drauf, hat so fantastische Möglichkeiten, Anlagen. Aber das zu reproduzieren und das Ballwechsel für Ballwechsel für Ballwechsel, das gelingt ihm anscheinend noch nicht, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt natürlich. Ich muss gestehen, ich habe das erst während dem Match gemerkt, wie wenig ich eigentlich Auger-Aliassime bis jetzt spielen sehen habe, aber war eigentlich recht begeistert von seinem Aufschlag, von seinen Anlagen, wie du schon gesagt hast. Da ist eigentlich viel da. Der erste Satz, da war das Niveau gar nicht so gut. Beide haben mehr dieser unerzwungenen Fehler gehabt als Winner. Weil sich beide auch aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen davor gefürchtet haben, dass sie in die Defensive geraten. Beide haben sehr starke, sehr kraftvolle Grundschläge. Und wer als erster den Ballwechsel dominiert, der macht so den Punkt. Also das war so irgendwie die Einstellung von beiden Spielern. Obwohl der Dominic Thiem auch wirklich teilweise sensationell aus der Defensive herauskam. Und so war aber dieser erste Satz ja ein bisschen zerfahren zum Teil, ja, und auch wie du gesagt hast, Thiem hat sich erst ein bisschen finden müssen, wo steht er vielleicht auch beim Return am besten, ja, und dann interessanterweise Thiem war vorne schon, hat auf den Satz aufgeschlagen, hat dann das Break kassiert, eigentlich relativ billig mit leichten Fehlern und dann aber im Tiebreak eigentlich die besten Schläge ausgepackt. Da war ein Rückhand down the line Winner dabei, das war der erste in dem Match. Ich glaube sogar 3 Winner in Serie in diesem Tiebreak und dann, ja, das war wirklich beeindruckend, bis zu dem Zeitpunkt das beste Tennis und dann natürlich ist er irgendwie eine große Erleichterung gewesen, der erste Satz war dann auf seinem Konto und da dann ist die Partie eigentlich komplett gekippt, ja, muss man so sagen, weil Thiem hat dann keine Fehler mehr gemacht und Auger-Aliassime doch immer mehrere Fehler und dann ist es irgendwie wirklich in eine Richtung gegangen.
Wenn Thiem nicht zu 100% selbstbewusst ist, so wie im ersten Satz, wo er sich erst nochmal so ein bisschen finden muss etc., dann habe ich immer das Gefühl, dann geht alles sehr viel über die Kraft. Im zweiten und dritten Satz hat er deutlich freier schwingen können, die Rückhand, und dann sind ja auch, wie er zum Beispiel den Matchball verwandelt hat mit seinem Rückhand die Linie entlang, da sah es alles ein bisschen leichter aus. Der erste Satz war von beiden aber auch irgendwie pure Kraftmeierei, hatte ich das Gefühl.
Und Thiem, das fand ich wirklich bemerkenswert, hat gleich ganz ehrlich gesagt, noch auf dem Platz, der erste Satz war irrsinnig wichtig und er war sehr nervös auch vor dem Match, interessanterweise, ja, obwohl er ja eigentlich der Erfahrenere ist, aber er hat gewusst, ja, das ist, auf den haben doch, werfen auch viele die Augen auf diesen Auger-Aliassime und ja, er war eben sehr nervös und dann eben noch mit dem Hintergedanken, dass er das Break so spät kassiert hat, hat er eine gute Leistung gezeigt, eine gute Reaktion gezeigt und dann einfach plötzlich weniger Fehler gemacht auch, ja, hat sich eben, wie du auch schon gesagt hast, viel wohler gefühlt und dann hat er selber auch gesagt, hat er die zwei besten Sätze gespielt, die er bis jetzt in New York eben gezeigt hat und er hat sogar gemeint, dieser Mix aus Offensive und Defensive, das hat sich ein bisschen so angefühlt, wie das in Australien der Fall war, zu Jahresbeginn. Viele Bälle hat er ins Spiel gebracht, der Return ist wirklich gut gekommen. Bei Auger-Aliassime dann immer schlechter auch, muss man auch sagen. Und dann ja, ist es eben wirklich relativ schnell auch gegangen und jetzt dann am Ende auch wirklich dieses deutliche Ergebnis.
Auger-Aliassime ist erst 20 Jahre alt. Er hat noch ein paar Jahre, bis er wirklich seine Höchstleistung bringen kann. Was mir wirklich aufgefallen ist, wenn er so schlecht reinkommt, beziehungsweise wenn er in irgendeiner Weise so einen schlechten Lauf erwischt, dann geht es manchmal ganz fix noch gegen ihn und mit ihm. Er hat die ganz großen Anlagen. Tim Henman hat gesagt, er ist vielleicht der mit den besten Anlagen von den ganzen Next-Gen-Spielern. Das ist jetzt eine Bold Prediction, da könnte man noch drüber diskutieren. Und trotzdem ist jeder seines Talentes sich bewusst, das von Felix Auger-Aliassime. Jetzt hat er im zweiten und dritten Satz halt so ein bisschen die Ohren lang gezogen bekommen von Dominic Thiem, der, wenn du das sagst, sich fühlt wie in Australien, der dann auf jeden Fall einer ist, mit dem man unbedingt rechnen muss hier bis zum Ende des Turniers. Er spielt jetzt gegen Alex de Minaur. Und ich habe eben schon mit Philipp drüber gesprochen. Das ist eine Geschichte, wo man sagen kann, dieses Matchup müsste Thiem eigentlich liegen, weil Alex de Minaur, er rennt bis zum Umfallen, aber er hat nicht diese Power, um gegen Dominic Thiem dagegen zu halten. Finde ich jedenfalls.
Ja, das sehe ich natürlich ähnlich, ja. Es gab schon zwei Matches, dieses Match gab es schon zweimal hat Thiem gewonnen, ja. Ich glaube auch, dass Thiem da sicher mit seiner Power im Vorteil ist. Was man jetzt auch noch, was natürlich immer ein Thema ist, auch bei Thiem, diese sehr tiefe Position, auch schon bei Return. Er hatte dann auch sogar ein paar Return-Winner geschlagen von unglaublich weit hinten, wo man wirklich auch fast wieder Angst haben muss, dass er vielleicht doch auch einen Linienrichter, Linienrichterin da hinten erwischt, ja, weil er so weit hinten steht. Und das ist das Einzige, wo ich noch irgendwie ein bisschen ein Problem damit habe, ist, dass er hin und wieder dann auch zu spät erkennt, dass der zweite oder der dritte Ball, der von drüben kommt, vielleicht ein bisschen kürzer ist und ist es dann eine Sache von, er sieht das zu spät oder er ist einfach vielleicht von der Beinarbeit her ein bisschen faul, dass er dann eben nicht die ein, zwei Schritte zum Ball hinmacht, da ist er dann zu spät dran. Und das ist noch das Einzige, wo ich jetzt sage, das ist vielleicht nicht ganz so hilfreich, dass er so tief steht. Ja, er muss es halt auch noch wirklich gut erkennen, wann es denn wirklich an der Zeit ist, wieder nach vorne zu kommen auch. Wenn er das noch in den Griff kriegt, ja, dann kann es natürlich, ja, bis ins Finale gehen, bis zum Titel gehen. Ja.
Im Gegensatz zu Alexander Zverev kann er aber so weit hinten stehen, weil er von hinten dann auch noch die gleiche Power bringen kann, als wenn er an der Grundlinie steht. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil von ihm gegenüber Alexander Zverev, der sehr über dann sein unglaubliches Laufvermögen dann auch geht und trotzdem, wenn er in der Defensive hinten ist, der nicht ganz so viel ausrichten kann. Und also wie gesagt, diesen Matchball von Dominic Thiem, den sollte man sich in Dauerschleife angucken in dem GIF. Der war überragend. Also das war wirklich so eine Granate, die er da abgefeuert hat. Wow.
Und was natürlich dazu kommt, ist, dass er mit dem Spin, mit der Höhe vom Flugball, das sieht man ja auch jetzt, finde ich ganz cool immer bei diesen US Open, dass sie mit der Kameraposition ein bisschen spielen hin und wieder. Da sieht man das ja auch viel besser. Er baut immer wieder, auch wenn er eben in der Defensive ist. Das schaut zwar so aus wie ein normaler Grundschlag, aber der ist dann doch ein bisschen höher gespielt, ein bisschen mehr Spin. Er hat ein bisschen mehr Zeit, um sich wieder positionieren zu können. Also das mischt er schon gut durch jetzt und das ist sicher auch noch ein Vorteil, den er hat.
Dominic Thiem steht im Viertelfinale gegen Alex de Minaur. Die anderen beiden Matches, die gibt's gleich im Schnelldurchlauf. Lukas, er muss jetzt der Top-Favorit sein in diesem Turnier.
Ich rechne auf jeden Fall, also ja, ich freue mich auf ein Halbfinale. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool, wenn es jetzt Berrettini wird, Rublev wird, ja, schauen wir mal. Aber das werden, ja, ich glaube, er hat viel in sich. Das Einzige, was es jetzt irgendwie gilt, ist, das wirklich umzusetzen, sein Potenzial zu zeigen, dann kann es weit gehen, ja.
Ja. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Einschätzung zu diesem Match von Dominic Thiem gegen Felix Auger-Aliassime 7-6-6-1-6-1. Am Ende war es eine ganz, ganz klare Geschichte. Lukas, ich danke dir.
Hat mich wie immer sehr gefreut.
Die anderen Matches und jetzt im Schnelldurchlauf.
Elise Mertens hat für eine Überraschung gesorgt und Sophia Kanin aus dem Turnier befördert. 6-3 hieß es am Ende für die Belgierin, die in keiner Phase des Spiels in irgendeiner Weise nervös wirkte und Sophia Kanin immer wieder zu Fehlern zwang, Mertens mit einer wirklich herausragenden Allround-Leistung. 6-3. Und Mertens trifft jetzt auf Viktoria Azarenka. Die hatte mit Karolina Muchova große Probleme. 5-7, 6-1, 6-4. Im dritten Satz hinderte Muchova eine Oberschenkelverletzung an größerem, an besserem Spiel, beziehungsweise ja auch so ein bisschen dann ihre Ziele weiter zu verfolgen. Aber Azarenka verlor den ersten Satz mit 5-7, sagte hinterher in der Pressekonferenz, dass sie Passierbälle von Muchova unglaublich fand und erst im zweiten Satz mehr angreifen konnte und besser angreifen konnte. 5-7, 6-1, 6-4. In der unteren Hälfte drei Mütter und Elise Mertens. Pironkova gegen Serena Williams und Viktoria Azarenka gegen Elise Mertens. Bei den Männern hatte Daniil Medvedev keine Probleme gegen Francis Tiafoe. Mit 6-4, 6-1 und 6-0 besiegte er den Amerikaner. Daniil Medvedev gegen Dominic Thiem, das könnte ein Halbfinale hier sein bei den US Open, aber dafür muss Daniil Medvedev vorher an Andrei Rublev vorbei. Der hatte im ersten Satz größere Probleme gegen Matteo Berrettini. Das war ein Matchup, was es letztes Jahr schon gab bei den US Open, auch damals im Achtelfinale. Damals gewann Matteo Berrettini gegen Rublev in drei Sätzen und hier auch sah es aus im ersten Satz, als könnte Berrettini dieses Match gewinnen. Immer wieder spielte er mit Slice auf die Rückhand von Andrei Rublev, der damit nichts anfangen konnte. Doch Rublev konnte immer wieder ab dem zweiten Satz seine Vorhand ins Spiel bringen und seine Vorhand gewinnbringend ins Spiel setzen. Es war ein Duell auf der Vorhand. Auf der Rückhand haben beide es mit Slice versucht, beziehungsweise eher nicht offensiv zu spielen. Rublev gewann die nächsten drei Sätze mit jeweils 6-3 und steht damit im Viertelfinale und trifft jetzt auf Daniil Medvedev. Rublev gegen Medvedev, Alex de Minaur gegen Dominic Thiem. Das sind die beiden Viertelfinals in der unteren Hälfte. Im Damendoppel haben wir auch die letzten Halbfinalistinnen erlebt. Das sind auf der einen Seite Asia Muhammad und Taylor Townsend. Die haben Gabi Dabrowski und Alison Risk mit 6-4 und 6-2 aus dem Turnier befördert. Und sie treffen auf das letzte gesetzte Doppel bei den Damen Nicole Melica und Yifan Zhu. Die haben nämlich gegen Hayley Carter und Luisa Stefani gewonnen. Und dort steht das Halbfinale jetzt fest. Muhammad und Townsend treffen auf Melika und Zhu. Und Laura Siegemund und Vera Zvonareva treffen auf Anna Blinkova und Veronika Kudermetova. Im Herrendoppel, auch da sind die letzten beiden Halbfinalisten ermittelt worden. Roger Ticao, die haben gegen Popana und Shapovalov mit 7-5 und 7-5 gewonnen. Und Horia Ticao und Jean-Julien und Roger treffen jetzt auf Marte Pavic und Bruno Soares. Die beiden besiegten nämlich Jamie Murray und Nils Kapski mit 6-2 und 7-6. Roger Ticao gegen Pavic Soares und Rajiv Ram und Joe Salisbury, die in diesem Jahr noch keinen Grand Slam Doppel verloren haben, weil sie die Australian Open gewonnen haben. Die treffen auf Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic. Das war der Überblick über die Partien aus der Nacht hier bei den US Open. Heute geht es weiter, unter anderem natürlich mit Alexander Zverev, der in seinem Viertelfinalmatch so gegen 20 Uhr auf Borna Coric treffen wird. Wir werden euch auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook dazu begleiten und morgen gibt es dann wieder unser reguläres Breakfast at Flushing. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns, wie gesagt, auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir uns nur sagen, viel Spaß heute beim Tag bei den US Open. Tagsüber geht auch das Turnier in Kitzbühel los. Der Tennis Channel Deutschland überträgt, beziehungsweise Tennis Channel International überträgt. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.